das Buch im Alten Testament.
Immer wieder lese ich so darin und immer wieder bleibe ich auch an dem einen oder anderen Vers mal hängen, weil man ihn nicht gleich versteht oder man denkt drüber nach, und so auch mit diesem Vers. Sprüche 25, Vers 28. Wie eine Stadt mit niedergerissenen Mauern, so ist ein Mann, der seinen Geist nicht beherrschen kann. Bin ich irgendwie hängen geblieben. Wie eine Stadt mit niedergerissenen Mauern, so ist ein Mann, der seinen Geist nicht beherrschen kann. Seinen Geist beherrschen. Selbstbeherrschung sagt uns was. Disziplin sagt uns was. Seinen Geist nicht beherrschen. Was könnte damit gemeint sein? Vielleicht habe ich ein paar Gedankenanstöße für uns heute, die uns wertvoll sind. Um diesen Vers zu verstehen, habe ich ihn eigentlich so in drei Teile geteilt. Geist, beherrschen und niedergerissene Mauern. Was sind das für Begriffe? Was könnte damit gemeint sein? Und was bedeutet es dann vielleicht für uns insgesamt? Fangen wir mit den niedergerissenen Mauern an. Ich glaube, das ist eigentlich relativ einfach. Die Sprüche zu einer Zeit niedergeschrieben, vermutlich, wo Mauern nochmal eine erweiterte Bedeutung wie zu heute hatten. Mauern, Stadtmauern, Burgmauern, gewaltig, beeindruckend, groß, stark, fest. Warum? Um zu schützen. Mauern, um zu schützen. So hat man Stadtmauern gebaut, Burgmauern gebaut. Damit im Kriegsfall, im Belagerungsfall, im Angriffsfall, wenn so eine Stadt angegriffen wurde, sie sich verteidigen konnte, sie dieser Kraft etwas entgegensetzen konnte, die von außen auf sie einkam, ja, sich behaupten konnte, bestehen konnte, überleben konnte. So im Krieg, wenn es richtig drunter und drüber ging, wenn angegriffen worden ist, dass man einen Schutz hatte. Wir, jeder für sich selbst, wir als Menschen brauchen solchen Schutz. Wir werden ganz verschieden angegriffen. Manchmal kriegszustandsmäßig, wirklich voll unter Beschuss, Dauerbeschuss, Belagerung, lang oftmals. Im Krieg brauchen wir eine Mauer und wir befinden uns im Krieg. Denkt doch bloß mal oftmals als Beispiel an den Gedankenkrieg, der allein schon in euch ist. Den Gedankenkrieg, der in euch ist, wo die Gedanken hin und her gehen. Ihr braucht manchmal nur eine bestimmte Person zu sehen und schon fängt der Gedankenkrieg an. Nicht nur ihr, das kann mir auch so gehen. Und das zielt auf uns, das zielt auf unsere Laune, auf unsere Emotionen, auf unser Bewusstsein, auf unsere Äußerungen, wie verhalten wir uns dann. Und wenn die Person dann noch mal blöd barkt und wir da durchfahren wollen, ihr wisst ja, es ist so ein bisschen Schutz am Geist, so eine Mauer, gar nicht schlecht. Aber nicht nur im Krieg ist so eine Mauer wertvoll gewesen, sondern auch in Friedenszeiten. So eine Mauer hat Schutz und Kontrolle bewirkt. Ich will mal ein Stichwort sagen, Zoll. Wie konntest du eine Stadt schützen, dass nicht Händler reinkamen, die eigentlich Zoll hätten bezahlen sollen für ihre Händler, für ihre Ware, dass die nicht reinkamen ohne diese Zollzahlung? Sie sich einfach irgendwo durch die Büsche schlugen und dann waren sie halt in der Stadt und konnten ihre Geschäfte machen. Aber wenn eine Mauer außenrum war und nur einige Tore, dann konnte man das kontrollieren. Was kommt rein in die Stadt? Wer will da rein? Was hat der im Beutel? Hat er Waren zu verzollen? Hat er vielleicht, konnte ja auch ganz anders sein, geheime Waffen drinnen, um diese Stadt Waffen reinzuschmuggeln? In Friedenszeiten, wo keiner damit rechnet, gab es diese Mauer und gab diese Mauer auch einen Schutz vor schleichenden Gefahren, die man vielleicht sonst nicht wahrgenommen hätte, die sich reingeschlichen hätten. Und vielleicht wissen wir manchmal gar nicht, was sich alles bei uns in unseren Menschen hineinschleichen will, wo wir einen Schutz bräuchten, damit wir nicht diese Illusionen, diesen Intrigen, diesen falschen Bildern zum Opfer fallen und da unser innerer Mensch Schaden nimmt. Also eine Mauer ist ein Schutz, ein notwendiger Schutz, wenn wir überlegen, was alles auf uns einstürmt. Und ich denke, wir leben in einer Zeit, wo viel auf uns einstürzt. Die Entwertung der Werte, der Kampf am Arbeitsplatz mit dem Ellenbogen, Mobbing. Ach, jeder hat so seine Felder. Konflikte, Versuchungen, Gebundenheiten. Und da ist es wertvoll, wenn wir eine Mauer haben, die uns schützt. Damit mein Geist, mein Gemüt, meine Haltung, mein Glaube Bestand halten kann, beständig bleiben kann und sich nicht entwertet und verloren geht. Auch was hinausgeht, konnte man kontrollieren durch die Tore, wenn die Mauern sonst zu waren. Merken wir, haben wir eine Mauer, die uns merken lässt, wenn etwas von uns hinausgeht? Vielleicht, wenn die Zeit, die wir mit Gott verbringen, von uns hinausgeht, die immer weniger wird, merken wir das? Wenn unsere Liebe zu Gott weniger wird, merken wir das? Oder löst sich das alles auf, ohne dass wir es merken? Und merken wir es und können dann handeln und gegensteuern? Haben wir diesen Schutz, dass wir noch eine kritische Selbsthaltung haben? Wie sieht es mit meinem Glaubensleben aus? Also eine Mauer schützt bei Krieg, bei gewaltigen Angriffen, offensichtlichen Angriffen. Eine Mauer schützt auch vor in verborgenen Angriffen, in geheimen Dingen, in heimlichen Dingen. Was wandert ein, was wandert ab? Was verlässt mich, wenn die Mauer nicht funktioniert, wenn der Geist nicht funktioniert oder hier beherrscht wird? Bin ich gefährdet? Funktioniert mein Abwehr gegen all diese Gefahren? Der Geist, von dem hier die Rede ist, ist also ein schützender Geist und kann beschützen, aber er ist nicht autonom, dass er unabhängig wäre. Denn ein Mensch, der seinen Geist nicht beherrscht, dieser Geist muss beherrscht werden. Es ist meine Verantwortung. Es ist meine Verantwortung vor Gott. Auch wenn er mir Gnade gibt, habe ich trotzdem Verantwortung dafür zu sorgen, dass mein Geist funktioniert. Es ist ja so ein bisschen schwierig mit dem Begriff Geist. Ist es unser geistlicher Mensch, unser religiöser Mensch? Ist es der Geist des Menschen, der so viel sich erdenken kann, hineinversetzen kann in die Wissenschaft? Oder ist es ein Geist, sowas Undefinierbares, wie es in der Bibel von verschiedenen Geistern die Rede ist? Schauen wir uns da kurz einen Blick drauf. Verschiedene Geister werden in der Bibel genannt. Bei aller Unwissenheit zu diesem Thema können wir doch uns ein paar Gedanken machen. Da ist von unreinen Geistern in der Bibel die Rede, von Dämonen. Irgendwie nicht greifbare Persönlichkeiten, die trotzdem in Erscheinung treten, in Wirksamkeit treten. Von solchen Geistern ist in der Bibel die Rede. Ohne Leib waren sie, und Jesus sagt mal, die wohnen, oder anhand eines Beispiels sagt Jesus mal so ungefähr, die wohnen in einem, können in einem Menschen wohnen, können ihn wie besetzt halten, unter Besatzung halten, können ausgetrieben werden und gehen weg, müssen weg, kommen wieder und sehen, wenn diese Wohnung, wo sie vorher gewohnt haben, dieser Mensch, diese Person leer ist, nehmen sie andere wieder und wohnen und kommen zurück. Also mit anderen Worten, Geister sind irgendwelche Kräfte mit Persönlichkeiten, die aber abhängig davon sind, ob sie etwas haben, womit sie wirksam werden können. Wenn ein Mensch damals, wenn Besessenheit war, dann konnte der Geist durch ihn wirksam werden. Dieser Geist, diese unreinen Geister. Ich glaube, das ist schon mal ein Kennzeichen. Ein Geist kann dann erst richtig wirksam sein, wenn er irgendwas hat, wodurch er wirksam werden kann. Allein als Wolke, als undefiniertes, geistliches Abstrakt kann er nicht wirksam werden. Aber wenn ein Geist etwas findet, einen Hebel, dann kann er wirksam werden. Es ist aber auch vom Geist Gottes die Rede, der ja jetzt nichts Böses, nichts Unreines ist, sondern ganz im Gegenteil. Und auch dieser Geist Gottes, denke ich, es zeigt uns, er braucht auch einen Hebel. Auch dieser Geist Gottes braucht etwas, womit er wirksam werden kann. Sonst sind ihm die Hände gebunden, könnte man sagen. Das können verschiedene Sachen sein. Ich dachte da zum Beispiel, wenn es bei der Schöpfungsgeschichte heißt, der Geist schwebte über den Wassern und dann Gott sprach, uns gesagt wird, dann ist ja ein Zusammenhang, wo Worte sind. Worte können schon ein Hebel sein für den Geist. Und dieser Geist, der über dieser Erde schwebte, fand in dem Wort Gottes oder mit dem Wort Gottes einen Hebel und konnte die Schöpfung schaffen. Die Gemeinde wird als ein Tempel des Heiligen Geistes bezeichnet. Der Geist Gottes kann in einer Gemeinde, die ihn sucht, die für ihn offen ist, die mit ihm umgeht, Hebelwirkung haben. Die Gemeinde kann wieder Hebel sein, wie der Drehpunkt, wo der Hebel angesetzt wird. Die Gemeinde kann dafür sein, dazu da sein, dass dieser Geist Gottes überhaupt wirksam werden kann. Dass er hier auf dieser Erde sein Werk tun kann. Dann heißt es, und eure Leiber sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Jetzt sind wir nicht bei den besessenen Menschen, die irgendwie von diesen Geistern, von den bösen Geistern erfüllt sind, jetzt sind wir bei uns. Unser Leib kann vom Geist Gottes erfüllt sein. Der Geist Gottes kann in uns wohnen, soll in uns wohnen. Und durch uns, durch unser Tun, durch unseren Körper, durch unsere Hände, kann der Geist Gottes wirken, durch unseren Mund. Es heißt mal sogar, Gott ist Geist. Oder der Heilige Geist, von dem ist die Rede. Im Alten Testament ist es oft der Heilige Geist, der kommt auf jemanden. Und im Neuen Testament haben wir es, er kommt in jemanden, erfüllt einen Menschen. Die Engel werden mal als dienstbare Geister bezeichnet. Und dann haben wir den menschlichen Geist, ein Mensch, der seinen Geist nicht beherrschen kann. Zum Beispiel, wie wir gelesen haben. Ich glaube, der Geist sucht und braucht Menschen. Die bösen Geister suchen und brauchen Hebel. Und der gute Geist Gottes sucht und braucht Menschen, Gemeinden, wo er wirksam werden kann. Wo er sich manifestieren kann, sagen manche vielleicht. Der Ankerpunkt ist, wir sagen ja so, schnell daher, der Mensch besteht aus Geist, Seele und Leib. Und wir haben vielleicht unsere Definitionen, wie es uns Deutschen so gefällt, alle Schrauben der gleichen Größe in die gleiche Schublade, alles gut geordnet, alles gut nachvollziehbar. Die Bibel ist nicht ganz so und so tun wir uns vielleicht mit manchmal ein bisschen schwerer und vielleicht treffen wir mit unseren Definitionen auch nicht immer die ganze Bedeutungsvielfalt. Geist, Seele, Leib. Und schon, ich denke, allein die Vorstellung, wenn wir so haben, der Mensch wäre Geist, Seele und Leib. Da ist Geist, da ist Seele und da ist Leib, so nebeneinander. Manches erklärt es, aber ich denke, wenn, dann müssen wir schon anders tiefer gehen und uns das anders vorstellen. Wieso, ich weiß jetzt nicht, wie die heißen, es gibt diese russischen Puppen aus Holz, die geschnitzt sind, dann machst du auf und innen drin ist wieder eine und wird immer, wie heißen sie? Bitte? Sagenhaft, kann ich gar nicht nachsprechen. Und ich denke, eher so müssen wir es uns vorstellen. Leib, Seele, Geist. Und manches, und der Geist ist etwas, was in uns tief drinnen ist. Der Geist, der von innen nach außen wirkt, wenn er mal drinnen ist. Der von innen auch die Seele durchstreift, wenn er nach außen dringt. Den Leib. So hat dieser Geist Auswirkungen auf Seele und Leib. Ich glaube, sowohl die bösen Geister, wenn ein Mensch damit zu tun hat, wie auch Gottes Geist, der Heilige Geist, wenn der in mir ist, dass er von innen heraus wirkt. Was auch interessant ist in dem Zusammenhang, Geist bei der Schöpfung, Gott bildete die schöpfte, erschuf die Blumen, die Pflanzen, die Tiere und Gott erschuf den Menschen, aber mit einem Unterschied. Er hauchte ihm Atem des Lebens ein und also wurde der Mensch eine lebendige Seele. Der Mensch hat von Gott etwas ganz Besonderes mitgekommen, Hauch, Odem, Atem. Und das ist dasselbe Wort im Hebräischen wie Geist. Man kann also übersetzen, Gott hauchte den Mensch seinen Geist ein. Geist, der Unterschied zur anderen Schöpfung. Odem des Lebens und der Mensch wurde zu einer lebendigen Seele. Und hier dann erwacht dieser Mensch zum Leben und er hat Gemeinschaft mit Gott. Gott ist ihm, man hat fast den Eindruck wie Bruder und Schwester, solange dieser Geist in dem Menschen war. Und Gott sagt vor dem Sündenfall, wenn ihr von diesem Baum esst, ich setze jetzt mal voraus, wir kennen im Großen und Ganzen die Geschichte, werdet ihr sterben. Adam und Eva aßen von dem Apfel und starben nicht, wie wir sehen. Lebten weiter, wurden dann vom Paradies vertrieben, aber sie starben dennoch. Der Geist in ihnen starb. Der Geist Gottes, der dieses Göttliche gewirkt hat, was so besonders war, was diese besondere Nähe zu Gott war. Dieses Göttliche in ihm, diese Möglichkeit der Begegnung, der Kommunikation, des Verstehens, der Gemeinschaft mit ihm, starb. Äußerlich sichtbar, sie wurden vom Garten vertrieben, ihr Leben hat sich total geändert, die Gemeinschaft zu Gott hat sich total geändert, sie waren geistlich tot. Der Geist war tot. Und dann heißt es aber in der Bibel, der Geist selbst bezeugt mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Gottes Kinder sind. Es gibt die Möglichkeit, wieder geistig, lebendig zu werden. Der natürliche Mensch nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, sagt Paulus im Korintherbrief. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht verstehen. Der natürliche Mensch, der Mensch, der übrig geblieben ist, der die Natur des Menschen, wie wir sie so biologisch kennen, der Mensch ohne diesen lebendigen Geist Gottes vernimmt nicht, was vom Geiste Gottes ist. Ich will euch was sagen, dieser Geist Gottes, jetzt nicht der Heilige Geist, der von Gott ist, nicht, sondern der Geist, wie es ursprünglich gedacht war, von Gott im Menschen, dieser Geist ist die Schnittstelle zum Geist Gottes. Unser menschlicher Geist mit dem Geist Gottes. Unser menschlicher Geist, wie er von Gott gedacht ist, und der Geist Gottes, so verstehe ich das, so sehe ich das, so erfahren wir das und sehen wir das in der Bibel, ist die Schnittstelle. Hier ist die Verbindung. Der Übersetzer. Der natürliche Mensch, der Mensch ohne Gott, ohne diesen erweckten Geist, ist ein Fremder für Gott. So wie zwei Menschen sich aus zwei Kulturen und aus zwei verschiedenen Sprachen fremd sind und schwer miteinander tun. Aber wenn dann ein Dolmetscher kommt, ein Übersetzer, jemand, der das verbinden kann, die zwei, dann kann daraus großer Segen entstehen. Und wir können als normale Menschen ohne diesen Geist Gottes, mit diesem erstorbenen Geist in uns, ohne diesen Geist, Gott nicht verstehen, nicht erkennen, tun uns ganz schwer. Da zwickt es und da ist es schwierig. Und diesen Geist, den Gott in uns gegeben hat, der erstorben ist, den man normalerweise auf natürliche Weise nicht wieder einfach so hat, der ein Wunder braucht, dass Gott ihn erweckt. Diesen Geist, den brauchen wir. Und das ist die große Chance, das ist das große Privileg, das ist das große Geheimnis, um mit Gott zu leben, um diese Schutzmauer des Geistes zu haben, dass der Geist in uns richtig ist und dann auch funktioniert. Und wenn dieser Vers dann heißt, ein Mensch, der seinen Geist nicht beherrscht, dann muss ich mit einer gewissen Furcht rangehen, wenn doch der Geist Gottes, und ich soll ihn beherrschen, der Geist des Menschen, den Gott gegeben hat, ich soll ihn beherrschen, wenn das doch die eigentliche Schnittstelle ist, daher kommt doch dann überhaupt erstmal meine Verbindung zu Gott. Ja, wir haben Verantwortung, dass dieser Geist, der uns gegeben ist, der aber erstorben ist, wir haben Verantwortung, dass dieser Geist wieder zum Leben kommt und wirksam werden kann. Dass dieser Geist in uns sein Werk tun kann. Kleines Gedankenspiel. Ein Mensch, der seinen Geist nicht beherrscht. Es geht hier ja nicht nur ums Regieren, ums Herrschen. Wir können das vielleicht auch mal vergleichen. Da gibt es einen Musiker, der seine Gitarre beherrscht. Das funktioniert nicht so, dass er zur Gitarre sagt, Gitarre, du spielst jetzt den nächsten Hit. Befehl, regieren. Sondern der beherrscht seine Gitarre, weil er den Umgang mit ihm gelernt hat, weil er mitkriegt, wie es funktioniert, wie er es machen kann, wie er das bestmöglichste Ergebnis aus dieser Gitarre rauskriegt. Können wir unseren Geist beherrschen? Wissen wir, wie das funktioniert? Wie wir den, wie der Gitarrenspieler auf der Seite rauskitzelt, seine Musik, wie wir diesen Geist Gottes aktivieren, rauskitzeln, damit er in unserem Leben seine Melodie spielt? Wenn mein Geist die Schnittstelle zu Gott ist, dann ist es wichtig, dass diese funktioniert. Sonst, wenn das nicht funktioniert und ich ihm nicht benutze diesen Geist, wenn ich ihn nicht gebrauche, wie es sein muss, dann erfüllt er seine Funktion nicht und seine Schutzfunktion auch nicht. So ist es wichtig, so ist es wertvoll, so ist es doch eine Botschaft dieses Verses. Kümmere dich um deinen Geist, nicht um den Geist, der in der Schule die Abituraufgaben löst. Kümmere dich da bitte auch drum. Aber hier um den Geist, der dich fähig macht, der mit dir, der die Brücke ist zu Gottes geistlicher Welt, zu Gottes, der das Tor ist zu seiner ganzen Bandbreite an Funktionen und Möglichkeiten, Größe und Herrlichkeit, Wahrheiten und Weisheiten und so weiter. So wie Herrschen, jetzt zurück wieder zum anderen Beispiel, Herrschen, der Garten Eden ist wieder ein Beispiel. Gott sagte zu den Menschen, und von den Menschen, die sollen ihn bebauen und bepflanzen. Und er sagte von den Menschen, die sollen herrschen über all diese Dinge im Garten. Das zeigt uns doch, wie Herrschen am Anfang verwendet wurde, herrschen war bebauen und pflanzen. Nicht nur, nicht kommandieren und Anordnungen geben, kam vielleicht später dazu und braucht es vielleicht auch mal, aber eigentlich ist herrschen, bebaue, bepflanze, fördere, befähige, fördere die Befähigung. Lerne damit umzugehen, lerne die Frucht des Gartens zu vermehren, die Schönheit des Gartens zu vergrößern. Und dazu fördere diesen Garten. Also wenn Gott dich einsetzt, um jemanden zu beherrschen, was für ein blödes Wort für uns, das klingt schon ein bisschen schwierig, ne? Bisschen, naja, wer will sich schon beherrschen lassen? Aber wenn Gott dich einsetzt, jemanden zu leiden, vorzustehen, dann denke dran, das heißt nicht, das auszunutzen, das ist mein Knecht, den ich befehlen kann, sondern das ist jemand, an dem ich Verantwortung habe, den zu fördern. In seiner Berufung, so wie der Garten in seiner Berufung als Garten, als Fruchtbringer und Schönheitsbringer gefördert werden sollte, so wenn du Aufgabe hast, jemanden vielleicht zu leiden, vielleicht über ihn zu herrschen, wenn überhaupt, dann denk dran, es gilt ihn zu fördern, nicht zu deinem Nutzen, dass du Nutzen hast durch seine Knechtsdienste, sondern ihn zu fördern, dass er seinem Aufgabe gerecht wird. Und der Geist Gottes, der Geist des Menschen, den Gott in uns wohnen lässt, den gilt es zu beherrschen, den gilt es zu fördern, zu bebauen, dass er seine Aufgabe erfüllt. Dass wir zu geistlichen Menschen werden, die geistgeleitet sind. Wir denken da manchmal so hoch geistlich, da kommt der Heilige Geist und leitet uns auf übernatürliche Weise. Das kann es geben, Gott sei Dank. Aber wir sollen unseren inneren Geist, der mit Gott kommunizieren kann, so fördern, so voranbringen, dass er weiß, was in Gott ist, was Gott für uns will. Der Mensch, ja. Der Geist, den Gott in uns wohnt, ist eine Funktion, die wir oft übersehen und bei all unseren Diskussionen über Heiligen Geist manchmal vergessen. Der menschliche Geist, ja, der menschliche Geist, den Gott in uns wohnen lässt, er ist eine Chance, eine Möglichkeit, ein Organ zum Kennenlernen, dass wir Gott kennen und mit ihm Gemeinschaft haben und mit ihm kommunizieren und kooperieren können. Und deswegen hier ist es vielleicht jetzt schon verständlich, ein Mann, der seinen Geist nicht beherrscht, nicht fördert, nicht einsetzen kann, nicht den Umgang mit ihm nicht kann, dem fehlt diese Schutzmauer. Was können wir tun? Wir müssen sehen, wo wir stehen. Erkennen, wie es bei uns ausschaut. Vielleicht musst du dir eingestehen, ich kann nichts mit Gott anfangen. Ich habe keine Antenne für ihn. Da funkt nichts. Dann könnte dein Geist noch tot sein. Der Geist, den Gott eigentlich in den Menschen hineingelegt hat. Dein Geist könnte noch nicht wiedergeboren, noch nicht wieder erweckt sein, noch wieder, nicht wieder lebendig gemacht. Du könntest geistlich tot sein und er wundert dich nicht, wenn nichts an dich rankommt von Gott. Vielleicht sitzt du jetzt hier und denkst, was soll das alles? Könnte sein, dass du geistlich tot bist. Und du gar nicht merkst, was dir verloren geht, weil wie kann ein Toter ahnen, was ihm verloren geht, wenn er leben würde? Du ahnst vielleicht gar nicht, was das Reich Gottes dir bringen würde. Denkst vielleicht, oh, so was Langweiliges. Vielleicht bist du tot und brauchst eine Wiedergeburt, von dem die Bibel redet. Von Neuem geboren, durch den Geist Gottes, durch den Heiligen Geist gezeugt in dir, dass dieser Geist Gottes wiedergeboren wird. Wiedergeburt. Nicht reinkarniert, dass man irgendwann wieder als Ameise. Nee, wiedergeboren, dass Geist Gottes in mir lebendig ist, funktionsfähig ist. Ist deine Verantwortung. Du musst deinen Geist beherrschen. Dein Instrument, dieser dein Geist, den musst du spielen, dass er seine Funktion gerecht werden kann. Du darfst dafür dich einsetzen, Gott suchen, denn die Toten dürfen zu Gott rufen und dürfen sagen, erwecke in mir diesen Heiligen Geist, diesen Geist des Menschen. Vielleicht ist es bei dir schon geschehen, dass dieser Geist wieder erweckt ist, aber irgendwie hast du ihn nicht beschützt, hast du ihn nicht richtig geführt, diesen Geist, hast alles laufen lassen und er hat sich wieder so verflüchtigt. Du musst vielleicht nicht wieder von Neuem geboren werden, aber du musst vielleicht wieder aufwachen und sagen, ich übernehme Verantwortung für diesen inneren Geist, dass dieser Geist gesund ist, kräftig ist, wirksam ist, dass er seine Melodie in mir spielen kann, dass ich mit ihm kooperieren kann. Ja, und so dieser Vers, ein Mann, der seinen Geist nicht beherrscht, ist wie eine Mauer, wie eine Stadt mit kaputter Mauer. Lasst uns daran arbeiten, dass unsere Mauer in Ordnung ist, dass wir geistliche Dinge und Geistliches auch entgegensetzen, dass wir unser innerer Mensch, der erneuert worden ist, dass dieser Geist Gottes funktioniert, dass dieser Geist Gottes mit unserem Geist, dass das funktioniert, dass unser Geist da ist, dass er fähig ist, dass er geübt ist, dass er Training da drinnen hat, mit Gottes Geist zu kommunizieren, die Tore in der Mauer aufzumachen für Gottes Geist, die Tore in dieser Mauer aufzumachen, dass Gott mit allem rein kann, was er rein will, und die Tore aufzumachen, Gott alles raustun kann aus meinem Leben, was raus soll. Aber dass wir diese Mauer haben, weil wir mehr wie unser eigener Verstand, mehr wie unser Verstehen, mehr wie unser Überblick über alles, was uns angreift und bewegt, sichtbar oder unsichtbar, weil wir da mehr wie unser eigener Verstand mit dem Geist Gottes dann geschützt, versorgt sind, über unser Bitten und Verstehen hinaus. Weil der Geist in uns, wenn der mit Geist Gottes kooperiert, dann kommt Hilfe, da kommt Schutz, dann kommt Weisheit, da kommt Segen, da kommt diese Dinge in unserem Leben, die uns stark machen, auch bewusste und unbewusst. So denke ich, habe ich durch diesen Vers, wo ich erstmal vielleicht innehielt und gedacht, was bedeutet das, trotzdem eigentlich eine relativ klare Botschaft. In dir ist die Möglichkeit, wenn es noch nicht geschehen ist, dass sich ein Geist in dir erweckt, den Gott eigentlich hineingelegt hat, der dann mit dir zusammen mit Gott kommunizieren kann, der deinen Radiosender einstellt, damit das Rauschen weg ist und auf einmal die Verbindung zu Gott da ist, weil der Sender richtig eingestellt ist, der dich lebendig macht. Das ist eine Möglichkeit, dass du diesen inneren Geist hast und lebendig machst. Und das ist eine Warnung, dieser Vers. Setz dich damit auseinander. Sorge dafür. Kümmere dich darum, dass dieser Geist geleitet, geführt, gefördert wird. Dein Geist, damit es funktioniert, damit dieses Tor in der Mauer offen ist, für Gottes Welt, Gottes Reichtum reinzukommen und für seine Weisheit rauszuholen aus dir und wegzubringen, was wegzubringen ist. Schön. Schön, dass Gott uns diesen Geist gegeben hat. Es privilegiert uns. Es ist ja eine Chance dadurch, die andere nicht haben, wenn wir diesen Geist pflegen. Vater im Himmel, ich danke dir für deinen Geist, der kommt, unserem Geist Zeugnis gibt, dass wir Gottes Kinder sind. So steht es ja auch mal ungefähr geschrieben. Und der uns bezeugt, wenn wir lebendig geworden sind, dass wir deine Kinder sind. Und so viel andere Sachen bezeugt dieser Geist mit uns. Er lenkt und führt uns. Und über diesen Geist, über diese Geistesschiene dürfen wir mit dir leben. Und ja, wir können für dich Hebel und Dreh- und Angelpunkt sein, damit du, dein Geist und unser Geist etwas hat, wo er ansetzen kann, das wirksam werden kann durch uns. Du kannst durch uns wirksam werden. Amen.